Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Seine Kompromisslosigkeit rührt auch daher, dass Begriffe wie Genozid oder Aushungern als Kriegswaffe klare moralische Marker sind. Wer sie bestreitet, dem wird Verharmlosung vorgeworfen. Wer sie bejaht, wird beschuldigt, Israel zu dämonisieren.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch, hier Steffi von Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne. Und an meiner Seite der charmante
Micha.
Hallo Micha.
So viel Blumen zum Wochenstart, unglaublich.
So soll es doch sein, oder nicht? Es geht heute um einen Podcast, einen Pärchen-Podcast kann man sagen, so wie wir, ein Mann und eine Frau, und auch sie sind miteinander persönlich verbandelt. Lass es mich so formulieren. Ein Podcast, der uns empfohlen wurde von unserem lieben Hörer Philipp. Vielen Dank dafür. Den hatten wir tatsächlich schon auf dem Schirm, den Podcast. Mhm. Aber der ist so ein bisschen, auch was unseren Aufnahmeturnus betrifft, ein bisschen dann aus den Augen verloren gegangen. Aber jetzt sind wir soweit, lieber Philipp. Deine Zeit ist gekommen. Wir sprechen über welchen Podcast, lieber Micha?
Ja, wir sprechen über die Wochendämmerung, der stabile Wochenrückblick mit Katrin Rönicke und Holger Klein.
Genau.
Genau.
Mindestens einen Namen haben wir schon mal hier erwähnt bei Resonanz und Replik.
Nämlich Holger Klein, der auch das Format hostet, Holger ruft an.
Das haben wir schon vorgestellt. Er macht viele Podcasts tatsächlich. Willst du ein bisschen was über Holger Klein erzählen, um nochmal kurz reinzukommen?
Ja, also ich kenne ihn halt vor allem von dem anderen Format. Es ist jemand, der zum Team von Übermedien gehört und sich quasi, ich glaube, wenn ich das richtig sehe als Muster, sind die Formate, die er herausgibt, sind nicht werbefinanziert, wo er mit dabei ist, sondern die finanzieren sich immer über eine Community, über Hörer, über, ich sag mal, Spenden und Beiträge.
Wie heißt es so schön? Independent.
Yes.
Ja, in diesen Zeiten vielleicht auch viel wert, muss man sagen. Auf jeden Fall, ja, ein langjähriger Journalist, auch beim RBB durchaus tätig, aber nicht nur. Und zusammen mit Katrin Rönicke, wie du schon sagtest, die auch Journalistin ist, mit einer sehr interessanten Vita, wie ich finde. Also sie hat auch ein Buch geschrieben zum Thema West- und Ostdeutschlands, aber ihr Vater ist aus der DDR geflohen und das finde ich sehr interessant. Und sie hatten, ich nehme schon fast was vorweg, also ich finde, der Podcast hat schon eine politische Schlagseite, kann man so sagen. Sie kommt aus einem grünen Umfeld, hat auch aber für unterschiedliche Medien geschrieben, was die politischen Strömungen angeht. Also sie hat für den Freitag geschrieben, für die Taz, für die FAZ und für Cicero unter anderem. Also schon ein Oeuvre, muss man sagen. Finde ich also sehr interessant, wo sie da schon unterwegs war. Also Katrin Rönicke und Holger Klein machen einen wöchentlichen Podcast namens Wochendämmerung. Geht 1,5 Stunden etwa, erscheint jeden Freitagnachmittag, was für uns immer dann so ein bisschen mit, wir wollten eigentlich nicht so knapp aufnehmen, ein Problem war. Aber gut, wir haben es jetzt geschafft. Was sind die Themen?
Es sind wahnsinnig viele Themen, die sie behandeln. Also wirklich die Themen der Woche fließen da komplett immer ein in diesen Podcast. Und ich hatte ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, boah, das ist ja überhaupt nicht unterzubringen jetzt in einer etwas kürzeren Audiokolumne wie unserer. Also es geht um eine KI-Ministerin in Albanien. Es geht um das Verhalten der israelischen Regierung und der israelischen Armee, Stichwort Genozid. Charlie Kirk, Rechtspopulisten, Katharina Reiche, die IG Nobel, von der ich noch nie gehört habe im Vorfeld. Also es ist, die beiden gehen tief und es geht viel um Politik, eigentlich nur.
KI-Ministerin, erzähl mal ein bisschen die Geschichte, weil ich fand die ganz spannend. Also erst fand ich sie auch awkward, aber zu Ende gehört, dachte ich dann so, ah, okay.
Ja, es geht darum, dass man in Albanien eine KI zur Ministerin gemacht hat, ich glaube zur Vergabe von Bauprojekten.
Es geht vor allen Dingen um Beschaffung Das ist
genau.
Das Thema.
Ach, danke, Beschaffung. Ja,
Beschaffung
nicht Bau, sondern Beschaffung.
Genau, ja, unter anderem auch, also Beschaffung für den Bau. Aber es geht generell um Beschaffung. Man hält so ein bisschen für einen Werbegag auch einerseits, weil es gibt kein eigenes Ministerium. Warum auch, wenn eine KI braucht ja auch kein, sagen sie ja dann auch, kein eigenes Büro. Aber Hintergrund ist die große Korruption, der man damit entgegentreten will, weil gerade im Bereich Beschaffung sind ja Schmiergelder absolut gefällig, wenn nicht da, wo dann. Und man möchte eine KI dafür einsetzen, wirklich die besten Angebote für Ministerien, respektive Regierungen oder generell fürs Land zu finden. Jemand, der halt unbeeindruckt ist, sondern wirklich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidet, respektive einkauft. Wie findest du das?
Juristisch fragwürdig, das als Ministerin zu bezeichnen, aber ich habe mich da jetzt ehrlicherweise auch nicht tief eingelesen. Ansonsten ist die Idee natürlich super interessant.
Mhm.
Ja, ich auch. Also zu sagen, hier beim Thema Beschaffung, da ich selbst regelmäßig Leidtragender von Beschaffungsentscheidungen bin, ne, beziehungsweise Akteur auf Anbieterseite, interessiert mich natürlich dann auch einfach, was sind denn die Kriterien?
Mhm.
Weil ja gerne in Deutschland rein nach Preis vergeben wird, was jetzt nicht zwingend immer die beste Entscheidung ist im Gesamtkosten-Nutzen-Verhältnis. Aber es ist zumindest eine Idee. Ich würde mal schätzen, liebe Steffi, in 25 bis 30 Jahren sind wir in Deutschland vielleicht auch so weit.
Sind wir da angekommen, ja. Aber wir brauchen ja erstmal flächendeckend Internet. Damit fängt es ja erstmal an. Das machen wir zuerst, genau. Was mir gut gefällt an dem Podcast ist, dass direkt zu Anfang alle Themen vorgestellt werden, über die es geht. Also ich mag diese Struktur. Das gefällt mir generell ganz gut. Ich mag die Art und Weise, wie dieser Podcast sich gliedert und strukturiert und so einen roten Faden bildet. Und da muss ich auch direkt mal auch ein ganz großes Lob aussprechen, dass sie auch konsequent Kapitelmarken im Einsatz haben. Haben wir auch, aber nicht so fein gegliedert, wie sie das haben. Die setzen da noch einen drauf. Also der Aufwand, den sie betreiben für diesen Podcast, und dann muss man noch dazu sagen, ne, Independent-Format und sowas, der ist enorm und deswegen schon sehr respektabel, muss man sagen.
Also ich glaube, wenn man von der Ecke was kritisieren wollte, dann allenfalls das automatisiert erstellte Skript, wo so ein paar Schnitzer dann drin sind. Aber es ist wirklich super und ich mag auch die Stimmen.
Das also finde ich auch ein Kennzeichen dieses Podcasts. Also Holger Klein kennen wir ja schon. Das ist so ein Typ, der am Mikrofon so buddhistisch rüberkommt, der ruht so in sich selbst, ja. Aber auch Katrin Rönecke ist wahnsinnig unaufgeregt. Also generell kommt dieser Podcast in seiner Anmutung sehr sanft rüber, auch wenn es harte Themen sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber in keinster Form aufgeregt. Auch nicht mit dem Anspruch zu entertainen. Das könnte der ein oder andere vielleicht als Malus sehen, weil es dann doch anderthalb Stunden sind. Aber dadurch bekommt es so eine schon ziemlich starke Seriosität, finde ich, in der Art der Präsentation, weil es eben so ruhig ist.
Ja.
Ja.
Und sie, die Katrin, ist ja auch Inhaberin bzw. Gründerin des herausgebenden Podcast-Hauses sozusagen. Haus 1, wir machen Podcasts. Ist ja auch nochmal interessant, ne, wie man da sich so seine eigene Struktur geschaffen hat. Kenne ich persönlich sonst nur von Gabor Steingart, der politisch in eine ganz andere Richtung mit seinen Schiffchen schippert. Fand ich nochmal interessant, eigenes Podcast-Label.
Mhm. Ja, eine Produktionsfirma, ne?
Ja.
So.
Also auf ihrer Homepage schreiben sie Podcast-Label, aber genau.
Wie Frauen das in Tandem-Podcast, die sie mit ihrem Mann machen, so haben.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, genau. Das sind teilweise sehr harte Themen. Auch ich finde, abseitige Themen, das hat mir ganz gut gefallen, weil damit grenzen sie sich auch so ein bisschen ab. Also unter anderem Themen, die auch sehr relevant sind, aber die an mir vorbeigegangen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Welche Themen meinst du denn konkret?
Unter anderem berichten sie über Berichte, wie es verschleppten Kindern aus der Ukraine geht, wie sie russifiziert werden. Und also das hat man am Anfang mitgekriegt, ne, dass da Kinder entführt wurden, als es den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine gab. Aber irgendwie ist das Thema so ein bisschen verschütt gegangen, finde ich, in der allgemeinen Berichterstattung hier, so in der tagesaktuellen.
Das stimmt. Und als Eltern kriegt man ja direkt irgendwas zwischen Tränen, Wut und Hass, weil das scheint alles so systematisiert zu geschehen. Es gibt mehrere hundert, ich nenne es mal Umerziehungslager, also es ist absoluter Wahnsinn. Also ist auch an mir vorbeigegangen, wie schlimm das ist.
Ja, und es wird auch so nicht mehr, ich sag mal, in den bekannten Nachrichtenmedien prominent thematisiert. Also von Tagesschau bis Heute Journal, also Fernsehen oder Radio, irgendwelche Infoprogramme. Also ja, das war so ein Thema. Interessant fand ich auch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß, diese Wissenschaftler, wo es jetzt, glaube ich, auch wieder Awards gibt oder so, die vermeintlich awkwarde Wissenschaft betreiben.
Stichwort, wenn stillende Mütter Knoblauch essen.
Genau, und dass man das einfach mal untersucht hat und stillende Mütter dann aktiv hat Knoblauch essen lassen und die Forschungsergebnisse davon oder hat es eine Auswirkung auf die Orientierung und von Fledermäusen, wenn sie alkoholisiert sind, wo man sich auch immer fragt, wieso? Aber die erklären das dann auch.
Fledermäuse oder Fruchtfliegen?
Die sich von Früchten ernähren. Okay. Fruit bats.
Okay.
Ja, also sie hat ja teilweise auch zitiert, Katrin Rönicke, und da geht es einfach darum, dass tatsächlich es Fledermausarten gibt, die halt sich auch von Fallobst ernähren und das einfach irgendwann gärt und einen natürlichen Alkoholgehalt produziert. Und so kommt man dazu, betrunkene Fledermäuse zu untersuchen sozusagen. Also nicht, dass man denen aktiv Alkohol gibt, sondern dass das in der Natur auch vorkommt und da hat man Forschung betrieben. Sie macht da mehrere Beispiele, die total interessant sind und wenn sie dann so ein bisschen weiter darüber erzählt, welchen Zusammenhang das haben könnte, je nach Forschungsergebnis, finde ich es dann wieder super interessant und denke, okay, das hätte ja eine Auswirkung haben können, wenn man das in einem anderen Kontext sieht. Das sind halt so Themen, habe ich sonst noch nicht so mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Also nice to know. Dann auch harte Themen, ne? Also das den Umerziehungslagern der Russen war eines der härtesten.
Es sind überwiegend harte Themen, ne?
Ja, genau. Dann geht es auch nochmal um die Definition von Genozid im Kontext Gaza und dass es da wohl klassische Punkte gibt, die erfüllt werden müssen, um von einem Genozid zu sprechen. Die erzählen sie auch und
sie positionieren sich da anders. Mhm. Und ich hatte gesehen, dass in Bewertungen dieses Podcasts ihnen da eben Leugnung dieses Genozids vorgeworfen worden ist in der Vergangenheit. Also da sieht man, dass sie wohl, wie grundsätzlich die deutsche Öffentlichkeit, da auch einen Wandel der Einschätzung mitgemacht haben, solange dieser Krieg, nenne ich das jetzt mal, denn läuft.
Ja, also wie kann man es denn anders bezeichnen als Krieg?
Ja, in dem aufgeladenen Klima, ja.
Also man spricht ja auch vom Gaza-Krieg.
Interessant fand ich noch einen Hinweis auf eine Publikation eines Ökonomen und grünen Politikberaters, Klaus Seib, und sein Newsletter. Und zusammengefasst sagt der, dass im Prinzip die höheren Stromkosten für Unternehmen nicht der Rede wert seien. Ja. Ja, belegt es mit Zahlen wie seit 2017.
Also seit 2017 2,5% oder sowas, ne? Also
2,7, ja. Aber
das ist eine sehr niedrige Zahl. Hm?
Müsste man sich jetzt nochmal näher mit beschäftigen, für welche Unternehmen gilt das? Gab es einen Sprung von 2016 auf 2017? Mutmaßlich nicht, weil sonst wäre damals schon der Aufschrei gewesen. Finde ich auf alle Fälle interessant, dass es hier andere Facetten gibt. Mhm. Tendenziell hat der Podcast eine klare politische Ausrichtung. Mhm. Ne? Und
ja, da,
Die ist auch nicht zu leugnen.
Nee, das habe ich ja schon direkt zu Beginn gesagt, dass ich finde, dass er schon so ein bisschen Schlagseite hat in eine Richtung, was bis zu einem gewissen Punkt für mich okay ist, auch wenn ich nicht immer d'accord gehe. Eine Aussage von Katrin Rönicke ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Mhm. Und da wollte ich gerne mit dir darüber sprechen. Wir sind dann auch bei der Entwicklung von rechten Strömungen in Europa.
Ja.
Erinnerst du dich an das Thema so Europas also Rechtspopulisten auf der einen Seite, ne? Und dann
es ist, also sie definieren ja erstmal, also nehmen auseinander die verschiedenen, ich nenne es mal Variationen von populistischen, rechtspopulistischen Strömungen, also unterscheiden da sehr fein, dass eben.
Sie zitieren eine Studie, muss man dazu sagen. Das ist jetzt genau. Nicht deren Meinung, sondern sie geben aber wirklich.
Es wird einfach aufgefächert. Mhm,
genau.
Ja, also darum ging es mir und sagen im Prinzip, Viktor Orban ist ganz anders unterwegs als Frau Meloni und die AfD nochmal anders. Mhm.
Genau.
Und jetzt bin ich gespannt, was dir aufgestoßen ist.
Genau, also sie fangen an quasi auf der europäischen Ebene und brechen das dann runter quasi auf die deutsche Ebene und dann sind wir jetzt im AfD-Umfeld so, ne? Und dann praktisch die rechte Entwicklung oder die Rechten in Deutschland, sage ich mal. Und ziehen da ein Beispiel, da würde ich gerne drüber diskutieren. Ich spiele mal die Stelle an.
Was ja auch krass ist, es hat viele Vorteile für die CDU, dass es die AfD gibt. Ein weiterer Vorteil ist, also das macht Putin ja auch immer, der setzt ja besonders krasse Narrative in die Medien. Also oder lässt Leute ganz, ganz krasse Sachen sagen, um dann selber krasse Sachen zu sagen, die aber verglichen mit den ganz, ganz krassen Sachen schon wieder gemäßigt wirken. Und dadurch, dass die AfD so krass rechts ist, wirkt die CDU ja quasi gemäßigt, obwohl sie sehr rechts ist.
Also erstmal könnte man ja mal hinterfragen, ob die CDU tatsächlich als Partei insgesamt so rechts ist.
Das war für mich die Aussage. Also das war das, wo ich dann.
Also ist mir auch nicht nur aufgefallen, diese Aussage an der Stelle. Passt jetzt halt so ins Bild der politischen Ausrichtung von den beiden Hosts, aber halte ich für nicht haltbar.
Ich fand es auch ein bisschen krass.
Könnte man jetzt auseinandernehmen auf mehreren Ebenen, weil ich meine, wenn die Umfragen einigermaßen stimmen, dann droht die AfD gerade auch die Union abzuhängen, was potenzielle Wählerstimmen bei der nächsten Bundestagswahl angeht. Das sollte ja eigentlich jeden alarmieren von uns. Und es ist halt auch eine Gleichsetzung. Ja?
Ich finde es, ja, also ich, wie gesagt, ich bin nicht verdächtig, in irgendeiner Form konservativ zu sein, würde ich mal sagen, im Gru. Aber das fand ich auch der CDU gegenüber nicht fair, wo ich dachte, also wie weit links muss man stehen, um die CDU als ganz rechts wahrzunehmen? Habe ich mich dann
also
gefragt.
Mir begegnet das immer mal wieder, dass solche Äußerungen gibt es ja auch im privaten Umfeld durchaus mal, aber kann ich auch nichts mit anfangen.
Also in dieser Pauschalierung, also da differenziere ich natürlich zwischen einem Jens Spahn, wo ich sagen kann, also der ist mir auch schon, aber der ist nicht repräsentativ für die ganze Partei. Und dann habe ich auf der anderen Seite einen Henrik Wüst oder einen Daniel Günther, wo ich sage, also da kann man von rechts ganz rechts finde ich dann auch nicht objektiv einfach.
Also wenn man da ein bisschen zurückblickt, auch in die Geschichte der CDU und ihrer Führungspersönlichkeiten, dann gab es in wahrscheinlich von den 70ern bis in die 90er, bin ich mir nicht ganz sicher. Also Alfred Dräger ist für mich immer so ein Beispiel oder Dräger als jemand, der hardcore rechts war innerhalb der CDU. Mhm. Ja, ich rede jetzt hier nicht von der CSU von Franz Josef Strauß. Und gleichzeitig in derselben Partei gab es einen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, gab es einen Umweltminister Klaus Töpfer, die in ganz andere Milieus anschlussfähig waren, aus meiner Sicht. Also von daher, der Vorwurf ist zu pauschal. Mhm. Ja. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, dass jetzt gerade die Woche es auch wieder führende Unionspolitiker gegeben hat, die halt auch mal einfach einen rausgehauen haben. Ne? Weil hier in diesem Podcast wird auch drauf eingegangen über die Entlassung von Julia Russ, die nicht mehr für den NDR das Magazin Klar moderieren darf, nur noch für den BR, wird also gemeinsam
Zitat, herausgegeben. Andere Podcasts, ein Format, was niemand gesehen hat.
Ja, absolut treffend, auch an der Stelle. Und Sie kritisieren hier zu Recht, dass Carsten Lindemann sich dahingestellt hat und gesagt hat, er fordert ein Einfrieren des Rundfunkbeitrags.
Ja, ja.
Wo also da musst du kein Medienrechtler sein, um zu wissen, dass in der schier unendlichen Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der ja auch an vielen Stellen zu kritisieren ist, tatsächlich ja. Das Verfassungsgericht lange klargestellt hat, dass das halt nicht geht.
Und das sagt ja auch Holger Klein und auch im Brust schon der Überzeugung, dass auch ein Herr Linnemann das weiß. Also dann sind ja. Wir natürlich im Bereich des Populismuses dann seitens Linnemann. Der Typ hat so lange gelitten jetzt. Und da seiner sich nicht an die Wahlversprechen haltenden Parteikollegen, gut, das ist jetzt für mich Säbelrasseln und ist vorbei. Also man versucht ja in irgendeiner Form anschlussfähig zu sein, aber trotzdem würde ich auch Herrn Linnemann nicht vorwerfen, ganz weit rechts zu sein.
Nein. Würde ich auch nicht tun, populistisch mal einen raushauen, ja. Und interessanterweise die Studie, die du eingangs erwähnt hattest, ne, das fällt mir jetzt gerade noch so auf, die da so ein bisschen erklärt, Rechtspopulismus in verschiedenen europäischen Ländern, ja. Ne, irgendwie 10 Länder in Europa, die hat herausgegeben die Konrad-Adenauer-Stiftung.
Genau. Und die haben sogar 2 rausgegeben und auf die geht Holger sehr im Detail dann nochmal ein.
Ja, aber also wenn ich wirklich der Meinung bin, dass die CDU rechts ist, dann würde ich doch wohl nicht als linksstehende Journalistin das so zitieren hier. Also das finde ich dann auch wieder ein bisschen schwierig.
Eine weitere Geschichte, die Sie thematisiert haben, wo Sie auch nicht dran vorbeigekommen sind, einfach diese Woche, ist natürlich einerseits die Ermordung von Charlie Kirk und andererseits dann die Entlassung von Jimmy Kimmel und dieses unsägliche Interview von diesem FCC-Chef, also der Chef der, weiß ich nicht, wie heißt denn es?
Übersetzt? Ja, der Medienaufsicht.
Medienaufsicht, die in den
oder
USA.
Oder Senderaufsicht.
Ja, ja.
Also ist ja nicht 1:1 übertragbar zu dem, was wir in Deutschland
das
haben.
Das meine ich auch und die ist ja auch viel einflussreicher als bei uns beispielsweise. Das thematisieren Sie auch?
Der von der FCC genehmigt werden muss und die FCC gehorcht Trump.
Genau.
Also das ist, die hätten alles zum Anlass genommen. Selbst wenn Kimmel in einer falschen Tonart gerülpst hätte, hätten sie das zum Anlass genommen.
Exakt. So, und Donald Trump hat auch jetzt angekündigt, dass er missliebigen TV-Sendern gerne die Lizenzen entziehen würde. Es geht also weiter.
Was ich gut finde an der von dir eingespielten Szene, dass nochmal klar wird, dass es ja wohl nicht nur diesen Vergleich ging von wegen der Attentäter, also dass es eben um mehr ging als nur diese Aussage von Kimmel, dass die Rechtskonservativen in den USA alles dafür täten, so zu tun, als hätte der Attentäter sei überhaupt nicht mit ihnen vergleichbar.
Deutschlandfunk formuliert es so, Kimmel hatte in seiner Sendung suggeriert, dass der Attentäter der sogenannten MAGA-Bewegung von Präsident Trump gewesen sein könnte. Und dass sie alles im Prinzip dafür getan hätten, davon abzulenken oder auszuschließen, dass der aus deren Umfeld gewesen sein könnte.
Genau. Das ist, glaube ich, das Kernzitat. Ne? Und darauf haben sich alle gestürzt.
Ja.
Und tatsächlich ging ja die Kimmel-Szene dann weiter,
absolut,
weil es ihm ja darum ging, wie der Präsident der USA darauf reagiert hat, auf die Rückfrage, wie ihn denn jetzt der Tod von Charlie Kirk mitgenommen hat, wie der ihn berührt.
Und das fand ich super, weil sie haben der Sache einfach mehr Zeit gegeben und einfach den ganzen Kontext dann auch eben mitgeliefert, wie es zu dieser Aussage kommt und haben dann ja auch O-Töne von Trump drin gehabt und so, wo ich dachte, okay, das ist noch ein, also tatsächlich muss ich zu meiner Schande sagen, ich weiß auch nicht, warum ich diese Sendung auch noch nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ist die überhaupt noch abrufbar oder offline genommen ist.
Irgendwer wird sie wahrscheinlich wieder dann hochspielen.
Aber wo ich dachte, krass, ich habe jetzt so viel über eben diese Aussage gehört und alles, was passiert ist, die ganzen Diskussionen und so. Und keiner hat in dieser Ausführlichkeit das dargelegt und einfach wiedergegeben, wie Kimmel diesen Monolog, also diesen politischen Stand-up, wiedergegeben hat. Und wenn man das im Gesamten hört, dann fragt man sich wirklich so, und was ist jetzt die Geschichte eigentlich? Und natürlich gibt es da keine Geschichte.
Aber da kommt man dann ja wieder zurück zu der Aussage von Holger Klein, dass Kimmel auch in der falschen Tonlage hätte rülpsen können.
Genau, richtig.
Ja. Also was ich gut finde an dem Podcast, also einen Punkt hattest du ja schon genannt mit diesen eher, ich sag mal, lustigen Fakten so hinten raus, ne? Die Knoblauch essende Mütter, die stillen und so.
Na, sie haben von diesem Wissenschaftspreis für ungewöhnliche Forschung erzählt. Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch, dass sie dann tatsächlich noch einen Faktenchecker da haben. Und der hat also die ganze Aufzeichnung gehört und hat parallel, während sie Sachen erzählen, recherchiert, ob das so stimmt, sozusagen, und kommt dann noch mit in den Podcast rein und sagt, ja, also das und das ist richtig, oder ich würde es ein bisschen anders darstellen. Da geht es zum Beispiel um die Kredibilität von Frankreich, mhm, weil die Ratingagentur von AA- Frankreich geratet hat auf, ich weiß gar nicht, welches, Standard & Poor's oder Moody's oder wer das war, dass sie geratet wurden dann auf A+, was schlechter ist als AA-. Und was das zu bedeuten hat, und er erklärt das, dass es sogar eigentlich für Anleger noch interessanter ist, weil dadurch wird das Papier uninteressanter, das heißt, es wird günstiger verkauft und es gibt dann nochmal eine höhere Verzinsung, damit man das verkauft kriegt und so. Das fand ich sehr interessant und hatte dem Ganzen tatsächlich einen anderen Anstrich nochmal gegeben, als so wie Katrin das erzählt hatte. Und also er geht wirklich auf das, was sie im Podcast erzählen, am Ende des Podcasts ein und korrigiert an der einen oder anderen Stelle oder stellt was klar, wenn das missverstanden
ist. Ja, sehr guter
Punkt.
Fand
ich top. Wo ich auch sage, Chapeau, weil das kostet natürlich auch Geld. Du beschäftigst da jemanden, der während deiner Aufzeichnung zuhört und parallel recherchiert, um das nach hinten raus, ja, dann auch, und der ist nicht hinten rangeschnitten, sondern der sitzt mit den anderen beiden und die sagen so, ach ja, Mensch, stimmt, habe ich gar nicht so, oder ach, toll, dass du es sagst und sowas, ne? Also die sitzen mit ihm da zusammen. Der Aufwand, den die hier wirklich betreiben, ein gutes journalistisches Produkt, ein glaubwürdiges mediales Produkt anzubieten, finde ich wahnsinnig. Dafür, dass es selbstfinanziert ist. Also das finde ich schon sehr respektabel. Und in dem Kontext empfehle ich wirklich, wenn ihr da reinhört, auch mal einen Blick in die Shownotes. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal solche Shownotes gesehen habe, die wirklich im Detail jede Quelle, jede Studie, die sie ansprechen, Artikel reinhängen und sowas. Da sind ja, ich weiß nicht, 30 Quellen drin.
Ja, also,
das ist der Wahnsinn. Man kann die ganze Sendung wirklich dann auch da prüfen. Der Faktenchecker hat dann auch gesagt, ja, ich ergänze da auch nochmal was in den Shownotes, um das noch klarer zu machen oder so. Wirklich Chapeau.
Das finde ich auch. Ja. Mhm. Und eben, wenn am Ende werden ja irgendwie die Unterstützer vorgelesen, mhm, und können auch so Botschaften wohl schicken. Ne?
Ja, ich glaube, ich habe mich gefragt, ob sie das einfach im Namensfeld machen. Also, dass sie dann.
Kann sein, wie,
also
wie auch immer.
Also die 10 Minuten.
Also da kommt auch ein bisschen mal was Politisches oder irgendjemand sucht einen Nachfolger für einen ganz speziellen Laden.
Ein Rollstuhlbauer.
Oder irgendwer grüßt, ne? Irgendwen, ja, ne? Federweißer und Elsa Zwiebelkuchen und dann bin ich gestolpert.
Also mein Favorite, ja, ich musste laut lachen bei der Muller von Bullabü.
Ja, ach ja, stimmt, den habe ich mir nicht notiert, aber das war wirklich lustig, richtig. Ich bin gestolpert über: In Macarena von Losterio geht es übrigens darum, dass Macarena ständig ihren Freund betrügt, unter anderem mit zwei seiner Freunde und jetzt alle. Hey Macarena. Und das fand ich einfach super lustig, weil ich natürlich auch immer dieses Lied irgendwie mitgesungen habe.
Und mit diesem Tanz.
Ja, also gut, hey. Tanzen ist ja jetzt nicht so meine Kernkompetenz, ja, aber es ist halt immer wieder die
Formationstanz.
Ne, das ist wie alle mal über ein, ich glaube, schwarzes oder weißes Hemd, schwarzes
Camisa
Hemd.
Camisa Negra, ja,
ja,
schwarz.
Genau. Mhm. Ich habe ein schwarzes Hemd, super. Na gut, der Podcast bekommt von mir eine Empfehlung. Ich würde den jetzt nicht als alleinige Wissensquelle heranziehen wollen für tagesaktuelles Geschehen, aber für eine Einordnung, für Anreicherungen in andere Themen.
Naja, ganz kurz, wenn ich dir da ins Wort fallen darf, tagesaktuell, ne, sie nennen sich Wochendämmerung, weil sie natürlich eine Zusammenfassung der Woche machen. Von daher darf man mit diesem Anspruch nicht drangehen.
Aber es sind ja trotzdem die aktuellen Themen der Woche. Mhm. Ja, und ich finde, da muss man die Stimmen würdigen, die hohe Qualität der journalistischen Arbeit, auch die ganze Produktion und alles, ne? Also der Sound ist auch top. Das muss man auch einfach sagen. Das ist alles clean und richtig gut. Und muss halt im Kopf haben, die politische Tendenz, die dieses Format hat. Ja, aber wenn man
wie erkennt man
von der Welt, von der Zeit, von der SZ, von der FAZ, ich glaube, von der FAZ haben wir noch nie einen Podcast vorgestellt, ist natürlich immer so, dass das mit reinfärbt, aber für eine ausgewogene Meinungsbildung, finde ich, kann jeder auch so ein Format durchaus mal hören.
Die wichtigsten Themen der Woche waren drin, zuzüglich Themen, die eben nicht in allen Medien bespielt wurden. Auch wenn es sehr harte Themen sind und so. Man muss dazu sagen, also das Format schwankt so ein bisschen in der Struktur, weil es gibt auch zum Beispiel Interviewfolgen. Und sprechen über ein Thema mit einer Person, so im Wesentlichen. Was ich auch ganz witzig fand, muss ich sagen, den Börsenticker finde ich ganz witzig. Beschreiben, wie die Börse sich oder die Börsen sich in der Woche entwickelt haben und zitieren immer eine Überschrift. Montag, die Nasdaq ist nicht zu bremsen. Dienstag, gespanntes Warten auf die Fed. Mittwoch, US-Märkte nach Zinsentscheidung unentschlossen. Und so führen sie das fort, das finde ich sehr lustig. Und am Freitag geht es um den Hexensabbat und dann sagen sie, dass sie sich selbst gar nicht erinnern können, was genau das ist, obwohl sie mehrfach schon diesen Hexensabbat hatten. Also ich fand das ganz lustig, wie sie halt die Börse halt wiedergeben der Woche. Das fand ich eine lustige Rubrik einfach. Lockert auch nach hinten raus ein bisschen auf. So.
Das stimmt.
Ja. Also ich schließe mich deiner Meinung an. Empfehlenswert und für mich maximal respektabel in so einem selbstfinanzierten Format, wie wir es ja im Prinzip auch sind, nur ohne Apple-Abo, was man da machen kann und sowas. Ne? Also wir haben ja keine Bezahlseite oder sowas, sondern ja.
Genau, und so bleibt es bei uns dann auch bei einem Danke fürs Zuhören statt einem vielen Dank für den Lebensunterhalt. Die beiden bedanken sich ja dann nochmal.
Ja. Ja, aber ohne, also wirklich ohne Ironie, also da man…
Das stimmt.
Ich finde, das hatte Holger dann so eingeworfen und es klang so wirklich aufrichtig, das hat mir gut gefallen so. Und nochmal ins Bewusstsein bringend für die Hörerschaft, dass sowas Geld kostet und die Zeit, die sie da reinpumpen und ich kann so ein Format, ich kann das ja mit meinem Background auch einschätzen, wie viel Aufwand das ist, noch mehr Aufwand im Vergleich zu dem, was wir betreiben.
Also ich glaube, das ist, ja, also das ist schon
gut,
schon
das ist mit Redaktion, krass, ne?
Was den journalistischen Anteil angeht.
Es sind auch einfach mehr Leute beteiligt an diesem Format.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Also gibt der Sache eine Chance. Es ist vom Sound ein bisschen anders als andere Formate, die wir bisher vorgestellt haben oder was man so gewöhnt ist. Wie gesagt, das Entertainige geht dem Format ein bisschen ab, weil es einen Fokus auf sachliche Informationen hat, sage ich mal. Habt eine schöne Woche. Wir sind wieder on track und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.